Live-Radio.
Die Sommerserie.
Oberösterreichs Helden des Alltags.
Thomas Pflügl, Sie sind vom Alpenverein Freistadt, Tourenführer und auch Alpinreferent, auch von ganz Oberösterreich. Und Sie sorgen dafür, dass viele Menschen sicher in die Berge und natürlich auch wieder herunterkommen.
Genau, letztes Jahr ist ganz entscheidend, der Berg hört dann erst, wenn man unten ist. Und das ist sicher gescheit, dass man da einfach weiß, was man tut, wenn man welche Gruppengröße, zu welcher Tour, was für Ausrüstung man mitnimmt, welche man daheim lassen kann, weil mit so einer 40 Kilo Wolken will ja auch keiner am Berg gehen. Dass man auch weiß, dass Umkehren kein Schand ist, dass jeder gute Bergsteiger ist einer, der das Umdrehen gelernt hat und das auch regelmäßig macht. Und einfach Wetterberichte schauen, sich gut vorbereiten und das macht, was man kann und nicht irgendwie was nachmacht, was ein anderer gemacht hat.
Wie zeitintensiv ist dieser ehrenamtliche Job?
Ja, es ist schon zeitfordernd, aber es ist, macht Riesenspaß. Ehrenamt bringt uns ja auch weiter und das ist nicht nur jetzt, mache ich auch gern für mich und nicht nur für die anderen. Es wird aber jetzt um Selbstläufer, wenn man dann das lang macht. Ich mache das schon jetzt seit 20, 30 Jahren, das Bergsteigen. Da kann man, die Vorbereitung ist immer noch wichtig und mache ich auch noch sehr akribisch. Aber gewisse Dinge kann man dann schon ein wenig aus den Ärmel beilen, wenn man sehr viel Erfahrung hat. Ich mache dann auch Vorträge manchmal, da habe ich früher halt 2 Tage gebraucht und jetzt brauche ich 20 Minuten.
Was war das Schönste, was Sie schon einmal auf einer Tour erlebt haben?
Ja, also es gibt sehr viele schöne Momente. Also ich muss sagen, der Lohn des Ehrenamts, das ist eh vielleicht diese, wenn die Leute einfach auf dem Gipfel stehen und totale Freude haben. Ja. Und eine hat es gegeben, das war eine von meinen ersten Hochgebirgstouren. Da habe ich eine Muttertagstour veranstaltet am Groß-Venediger. Da sind wir von der Kürsing hinten aufgegangen. Und das war besonders schön, weil da war blauer Himmel, Pulverschnee, keine Leute. Wir sind sehr spät in die Saison gegangen. Und da waren natürlich auch ein paar Väter, aber sehr viele Mütter am Berg. Und da hat es dann auch eine Mangerie gegeben. Das, ich kann natürlich nicht da dort mit aufgetragen, das geht sich auch nicht aus. Aber dann hat jede Mutter dann eine Mangerie gekriegt und die haben sich dann auch über solche Kleinigkeiten gefreut, mich dann auch. Ja. Aber ich habe schon auch manchmal einen Gugelhupf mitgenommen am Berg und habe dann auf der Lawinenschaufel dann aus den Augen geschnitten und serviert. Ja. Also da gibt es schon oft auch sehr bewegende, berührende Momente. Es ist jeder Berg für sich schön und ich finde am schönsten ist schon, ich glaube, Leute, die gerade das erste Mal so höhere Berge besteigen, da ist das Strahlen im Gesicht dann nur viel schöner zum Anschauen. Und das ist auch dann unser Lohn, dass man das, da kriegt man so viel zurück, da fragt man dann nicht, soll man das die Woche auch noch antun. Das ist ja nichts sie antun, sondern das ist ein hoher Genuss. Und man ist auch beim Bergsteigen immer im Hier und Jetzt, weil es zählt immer die Qualität des nächsten Schritts. Wenn man klettern tut, dann kann man ja nicht an morgen oder an gestern denken, sondern da ist man so konzentriert, und das ist ja auch eine hohe Qualität. Das muss man einfach einmal ausprobieren. Und auch einmal eine Stunde schweigen und dann nur dahin wandern, das Genießen ist schon die höchste Form, im Hier und Jetzt zu sein, für uns zumindest.
Sie waren auch bei einem Bergdrama in der Schweiz mit dabei. Wie war das?
Wir haben die Haute Route gemacht, das ist eine Skihochtour, die den ganzen Wallis durchquert. Also es ist eine recht rassige Tour mit einigen tausend Höhenmeter. Wir haben es heuer zum zweiten Mal gemacht. Am ersten Mal 2014 haben wir einen Teil auslassen wegen Lawinengefahr. Wir sind vernünftige Bergsteiger, die dann nicht mit Gewalt das Programm durchziehen, sondern auch dann teilweise abweichen. Und den Teil, der war recht schön, haben wir heuer nachgemacht. Da ist auch ein Abseilstuhl dabei, wo man mit den Ski am Rucksack dann abseilen darf und kann. Und das macht ja auch Spaß und das war wunderbar. Die ersten 4 Tage waren traumhaft. Und dann sind wir abgestiegen, sind über das Waldachbett runtergefahren nach Champé, heißt das. Das ist in der Schweiz, in der französischsprachigen, wie man hört am Namen. Wir sind mit dem Taxi umgefahren nach Arolla und sind von dort dann am Mittag circa aufgestiegen auf die Cabane de Vignette. Cabane heißt Hütten. Und dort sind wir in einen Schneesturm geraten. Das war für uns aber überhaupt keine Überraschung, sondern wir haben gewusst, weil es war ein riesen Föhnwalzen über den Wallis zum Sehen. Und das Wetter haben wir natürlich auch gewusst, der Wetterprognose. Und sind in den Sturm gekommen, der war sozusagen für uns nichts Überraschendes. Dass es so heftig war, war schon ein bisschen überraschend, aber dass er passiert, war nicht überraschend. Wir haben mehrmals reflektiert in der Gruppe, wie wir das immer machen, ob wir weitergehen oder nicht. Wir haben uns aber geeinigt, dass wir weitergehen. Und haben dann um 16 Uhr noch 1200 Höhenmeter die Hütten wohlbehalten erreicht. Es war schon grenzwertig, also wir sind total vereist gewesen, aber es war nie so, dass wir sie jetzt gefürchtet haben, weil es war keine Lawinengefahr, jetzt keine größere. Der Sturm hat uns natürlich schon Nerven und Kraft gekostet, aber wir sind dann auf die Hütten gegangen und haben sie umgezogen und haben halt Suppen gegessen und wie man es halt dann macht. Und dann nach der Übernachtung haben wir nächsten Tag in der Früh gemerkt, dass irgendein großer Wirbel entsteht und da sind wir draufgekommen, dass einige Leute da in der Nähe der Hütten, so leider nur ganz kurz, 500 Meter circa Distanz, Luftlinie, von der Hütten verunglückt sind, die Hütten nicht mehr erreicht haben. Und die sind in dem Schneesturm sind von 14 Leuten, die da miteinander unterwegs sind, von der Cabane de Dix sind die zur Cabane de Vignette gegangen. Und von denen sind dann leider 7 verstorben und das war schon sehr dramatisch, weil wir haben die Hütten ausgeräumt, haben die Sesseln rausgehauen und haben die Decken runtergeräumt. Und nachher sind dann die Leute mit den Hubschrauber eingebracht worden und wir haben halt dann eh nur mehr das gemacht, was man machen kann, nämlich die Leute einen Tee gebracht und gestreichelt. Und ja, es war schon sehr berührend, hat ungefähr gedauert von 7:30 bis 11:00. Und dann haben wir mit der Alpinpolizei geredet, ob wir fahren können dürfen, weil dann wirst du ja oft nur aufgenommen, deine Personalien für etwaige Recherchen. Aber sie haben gesagt, nein, wir können nicht anfahren. Und wir haben dann die Tour aber schon vor dem Kenntnis des Unglücks abgebrochen. Und da bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, dass wir nicht das Unglück gebraucht haben, unter Anführungsstrichen, dass wir dann abbrochen haben, sondern wir haben vorher schon entschieden, dass wir abbrechen, weil die Situation einfach nicht mehr geeignet war für solche Touren. Aber wir hätten ja die nächsten 3 Tage noch die Tourspitzen erklommen und für das war die Situation viel schlecht gewesen. Wir haben dann entschieden, dass wir runterfahren und haben es dann auch unten abbrochen, die Tour, weil einfach die 3 Tage warten und auf ein besseres Wetter hat uns auch nicht gefreut. Ja, wir machen es wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder. Und ich finde, ich weiß nicht, ich habe viele Berge gemacht am 4., 5. Anlauf. Mir fällt da kein Stein aus der Krone. In meinem Latte habe ich, glaube ich, 4 Anläufe gebraucht, bis ich oben war. Ich bin da auch nicht verbissen. Wenn ich einen Berg habe, wo ich dann auch noch immer nicht oben war, sage ich nicht, dann muss ich nächstes Jahr machen, weil jetzt war ich schon wieder nicht oben. Ein paar habe ich auch komplett aus meinem Gedächtnis vergessen und gehe vielleicht auch nie wieder auf. Es gibt so viel Berg, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel Potenzial anderswo. Ich muss nicht mit Gewalt genau auf deinen Berg rauf. Ja. Also das ist auch ein Thema, was schon sehr berührend ist, aber ich finde, was entscheidend ist, dass man demütig bleibt. Umdrehen ist ja nicht nur jetzt eine Risikovermeidungsstrategie eine gute, sondern heißt auch, ich habe einen Respekt vor der Natur und ich komme vielleicht wieder. Ja, und man muss ja nicht dann mit Gewalt sagen, meinen Plan jetzt durchziehen. Und da muss man wirklich das Ego dann zurückschrauben und sagen, heute ist nicht der richtige Tag. Vielleicht ist er morgen, vielleicht ist er nächstes Jahr, vielleicht auch nie. Aber da einfach sagen, jetzt passt es nicht, jetzt gehen wir zurück und jetzt ziehen wir sie zurück in unser Schneckenhaus. Und das Leben geht weiter. Ein guter Bergsteiger kann man gut umkehren, mental wie körperlich.
Vor etwa 10 Jahren haben Sie auch mitgeholfen, ein Menschenleben zu retten. Was ist da genau passiert?
Wir sind vom Alpenverein auf die Wildspitzen gegangen. Das ist eh einer von den größten Berge Österreichs. Und das war im Sommer. Also wir gingen ja im Winter auch mit Ski. Und das war aber ganz normal im Sommer, ich glaube Ende Juli. Das war vor ca. 10 Jahren. Und wir sind von der Breslauer Hütte aufgestiegen. Und dann geht man da weg. Um 5:30 ist ja bald nicht früher, weil der Gletscher wird immer wacher. Und dann ist die Spaltensturzgefahr größer. Und dann sind wir am Gletscher angelangt, das waren ja nur mehr Reste vom Gletscher, der Gletscherrückgang ist ja auch leider sehr heftig. Haben gerade die Steigeisen montiert und plötzlich ist dann oben ein Blärer losgegangen, wir haben gewusst, dass irgendwas passiert ist und ich habe dann aber die Leute gleich gesagt, bitte nicht aufrennen und Hilfe leisten, sondern zuerst auf sich schauen, das ist immer die wichtigste Reihenfolge, zuerst auf sich schauen und seine eigene Sicherheit gewährleisten. Wir haben dann die Steigeisen fertig montiert, sind dann auf und haben gesehen, dass einer in einer Spalten gefallen ist. Und es war ein älterer Herr, der mit seiner Schwester unterwegs war, der war aber ganz schlecht ausgerüstet, also kein Seil, kein Sitzgurt, gar nichts mitgehabt. Dann haben wir die sofort in den Hubschrauber bestellt und das ist auch sehr schnell gegangen. Wir haben nicht einmal die Fixverankerung, man muss ja dann mit Eisschrauben eine Verankerung bauen, dass man den retten kann. Die waren noch nicht einmal annähernd fertig, ist der Hubi schon gekommen. Also die waren wirklich sehr schnell. Also da ist selten, glaube ich, der Hubschrauber-Landeplatz und das geht dann, weiß nicht, 10 Minuten später. Und das war natürlich auch fein, weil dann ein Bergretter und ein Arzt gekommen ist. Und die haben das dann fertig gebaut und ich habe dann den Arzt gesichert, haben den dann runtergelassen zum Verunglückten, der war ungefähr 65 Jahre alt. Und dann war es ihm so, dann habe ich meinen Sohn Marvin, der war da, glaube ich, ungefähr 11 oder 12 Jahre alt, habe ich dann den Sitzgurt abgeknüpft, weil der war eh sicher heraus und hat gesagt, das soll sich nicht zu viel bewegen, weil da gibt es ja auch Spalten. Und haben dann den Opfer den Sitzgurt montiert von hinten, der war rücklings drin, also Kopf unten, Fuß oben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Bergung, weil du musst einmal da in so einer Spalte das montieren, dass er überhaupt rauskommt. Und dann war das irrsinnig lang gedauert und der war auch in so einem Wasserfall, wo immer das kalte Wasser draufgekommen ist. Und wie er rausgekommen ist, war er total schlapp und eigentlich hat er sehr tot ausgeschaut und ich habe nicht geglaubt, dass er es überlebt, aber er hat es dann knapp überlebt. Und wir haben wirklich dann sein Leben gerettet, kann man wirklich so sagen. Und einige Wochen später ist dann der völlig verdreckte Sitzgurt mit der Post gekommen, der von Marvin. Und wir sind dann nur auf die Wildspitzen gegangen, nach 3 Stunden Bergung war das eine mutige Aktion, aber ich habe gesagt, wir gehen bis zur Schorten, wenn wir am 1 nicht dort sind, drehen wir um. Geht das sehr methodisch vor, weil es war dann das Wetter auch nicht so stabil. Wir waren auch nur am Gipfel, das hat super funktioniert. Und ich habe natürlich für den Marvin einen Sitzgurt gebraucht und war dann am Gletscher sogar Sitzgurt schnurren, das habe ich auch noch nie gemacht. Und habe dann sicher einen gefunden, der einen zu mich gehabt hat. Und der hat das dann mit Marvin geborgt und wir sind dann wieder gesichert aufgegangen. Aber es war auch ein gutes Gefühl, wenn das Leben geredet haben und jeder fragt, dann hat sich der dann bei dir bedankt, der hat sich nie bei mir gemeldet, aber wir waren nur ein kleiner Teil in der Rettungskette, muss man sagen, wir sind halt zwar die initialen Retter gewesen, aber es war die Bergrettung dabei und die Alpinpolizei und der hat sich sicher irgendwo bedankt, hoffentlich, aber das war nicht in mir und ich bin da überhaupt nicht beleidigt, ich bin froh, dass der lebt und hoffentlich lebt er jetzt auch noch.
Oberösterreichs Helden des Alltags.
Die Live-Radio-Sommerserie.
Zum Nachhören auf liveradio.at.